Guten Morgen miteinander. Schön wieder mal bei euch zu sein, eure Gesichter zu sehen, Bekannte und auch neu. Das freut uns. Vreni, meine Frau und ich, wir sind etwa vor 15 Jahren sind wir da in Dienst eingestiegen. Könnt ihr mal ihr jungen Leute mal 15 Jahre abzählen, das sind dann noch nicht so gross gewesen. Für die, wo damals nicht dabei gewesen sind oder später nicht dabei gewesen sind, bin ich gebeten worden, noch ein paar Worte dazu zu sagen. Eben, wir sind vor etwa 15 Jahren hier in die Gemeinde eingestiegen. Ich als Pastor im Teilpensum. Meine Hauptaufgabe war als Leiter von der FG Schweiz. Wir wohnen halt gerade hier oben, in Frettiken oben. Und von daher ist es, weil ich gerne in der Gemeinde mithilfe, in der Gemeinde mitgeschafft habe, habe ich gefunden, dann ist es so schön, nebst einem übergemeindlichen Job eben noch einen zu haben, der wirklich ganz an der Basis an der Gemeinde ist. Und das haben wir rund 6 Jahre, Entschuldigung, rund 6 Jahre haben wir da in der Gemeinde gearbeitet. Es ist aus einer schwierigen Zeit herausgekommen von der Gemeinde, wo sie ganz klein war. Viele sind weggegangen und haben dürfen erleben, wie Jesus wieder manches geschaffen hat. Und freuen uns, dass unterdessen weitergegangen ist, auch mit Silas und Maria. Wir freuen uns sehr. Das Thema heute Morgen heisst, gut miteinander umgehen. Wir leben ja in einer sehr spannungsvollen Zeit. Ich denke noch nie so spannungsvoll wie gerade im Moment, was wir erlebt haben. Bei vielen liegen die Nerven blank. Es gibt einen Haufen Gründe, einen Haufen Themen. Zum Beispiel Corona natürlich ist im Vordergrund, aber auch eben die Frage vom Klimaveränderung, Klimaschutz. Das wird uns noch viel zu reden geben, Spannungen auslösen. Oder das Verhältnis zur EU, wir haben es letzte Woche erlebt und so weiter. Was auffallend ist, ist, dass die Auseinandersetzungen härter werden. Dass es rauher wird, böser wird. Und das macht schon Bedenken im Blick auf den Frieden um uns herum. Zum Beispiel schwieriger in der ganzen politischen Situation. Ich meine, dass Bundesräte müssen polizeilich geschützt werden und ständig Morddrohungen überkommen. Dass in den Medien, also in den Facebook oder WhatsApp oder so, aufgefordert wird, um das Bundeshaus zu sprengen. Das ist nicht Theorie. Es sind zwar einzelne Stimmen, aber plötzlich läuft es so, wie es in Amerika gelaufen ist. Und ich denke, die Solidarität der Starken mit den Schwachen steht ganz am Anfang in unserer Bundesverfassung. Und es werden Milliarden verdient an einer boomenden Börse und die Ärmeren werden immer ärmer. Und ich denke an den ganzen Generationenvertrag. Das Zusammenleben von Jung und Alt ist irgendwie schwierig geworden. Zuerst einmal mit Corona hat es geheissen, ja, von den Alten hat es geheissen gegenüber den Jungen, wenn die Jungen sich mehr an die Massnahmen würden halten, dann wäre schon alles vorbei oder halb so schlimm. Und die Jungen haben gesagt, und nur wegen der Alten müssen wir uns so eingrenzen. Und heute ist es wegen dem Impfen und allem zusammen. Aber nicht nur das. Auch die ganze AHV-Reform, die ja nicht irgendwie weiterkommt, wo man sagt, die Alten leben auf Kosten der Jungen und so weiter. Aber so könnt ihr jetzt weiterfahren. Was mir Sorgen macht, ist auch der Frieden in den Gemeinden. Weil all diese Fragen findet man auch in den Gemeinden und noch ein paar dazu. Und da fragt sich natürlich, wie gehen wir Christen mit dieser Situation um? Ich möchte am Anfang sagen, es ist nicht Zufall, dass wir jetzt hier leben in dieser Situation und als Christen. Gott hat uns da reingestellt, um unseren Job zu machen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Das geht nicht einfach darum, dass wir die Zeit möglichst gut irgendwie hinter uns bringen, sondern es geht darum, dass wir in der Zeit jetzt und heute den Auftrag von Jesus erfüllen. Und da komme ich zum ersten Punkt. Frieden stiften. Wenn ich mir einmal so Gedanken gemacht habe über die schwierige Situation, über alles, was sich zuspitzt, da bin ich beim Bibellesen auf ein merkwürdiges Wort gestoßen, im Sinn vom zum Merken würdig. Es steht in Lukas 9, 49 und 50. Johannes sagte zu Jesus: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Doch Jesus gab ihm zur Antwort: Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Für den Johannes war klar, das geht nicht. Da kommt einer, der im Namen Jesu Dämonen austreibt, und der ist nicht von ihnen. Das ist ein Fremder. Der muss abgestellt werden. Geht doch nicht, oder? Jesus hat das Copyright. Und nur die mit Jesus sind, die haben doch recht. Und die anderen müssen schweigen. So hat er es zu Jesus gesagt. Und was hat Jesus gemacht? Er hat sie korrigiert. Er hat gesagt, falsch. So nicht. Auch gut gemeint, und das hat Johannes sicher gut gemeint, heisst nicht, dass etwas richtig ist. Interessant, Wortführer war da der Johannes, manchmal ist es auch schon der Petrus dann. Und er meint sicher mit seinem Temperament gut. Und wenn dann noch Funkenrechthaberei dazukommt, wir haben doch recht. Und wie schnell einmal sind wir so, ich habe doch recht. Und vielleicht ein Stückchen Stolz noch, ja, wir sind mit Jesus, wir sind die Richtigen, die anderen sind falsch. Die Jünger haben wieder einmal nicht richtig zugelassen. Oder sie haben es nicht verstanden, was Jesus gemeint hat. Darum möchte ich jetzt mal den ganzen Textzusammenhang lesen. Ich lese aus Lukas 9, Vers 46 bis 56. Es kam unter ihnen der Gedanke auf, zu überlegen, wer von ihnen der Größte wäre. Als aber Jesus erkannte, was in ihren Herzen dachten, nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dies Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer von euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Und jetzt kommt eben der Text. Da sagte Johannes: Meister, wir haben jemand gesehen, der trieb in deinem Namen böse Geister aus. Und wir wollten ihn daran hindern, denn er folgt dir nicht mit uns zusammen. Jesus antwortete ihm: Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Als nun die Zeit sich erfüllte, dass er hinweggenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, um ihm Unterkunft zu suchen. Aber die nahmen ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, fragen sie: Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen, das sie verzehren soll? Jesus aber Jesus wandte sich um und wies sie zurecht, und sie gingen in ein anderes Dorf. Voraus geht also, die Jünger haben gestritten, wer unter ihnen der Größte sei. Toll, oder? Das ist typisch, das sind wir. Wir sagen das, ich glaube nicht bei euch, dass ihr das macht, oder? Aber immer wieder die Frage, ja, was denken die anderen von mir? Oder da blamiere ich mich? Oder all diese Sachen, wir kennen das, oder? Schwierig. Aber eben, das ist so tief in uns und ich möchte da nicht über die Jünger richten. Jesus sieht ihre Gedanken, er sieht ja auch unsere Gedanken. Und er nimmt ein Kind, stellt es neben sich und sagt, wer so ein Kind aufnimmt, in meinem Auftrag, in meinem Namen, der nimmt mich auf, der nimmt den Vater auf. Und dann sagt er, der Kleinste ist unter euch, und jetzt schaut mal um, also ich meine jetzt nicht so, der Kleinste ist unter euch, der ist echt gross vor Gott. Wie verkehrt wir denken. Wir sind verkehrt programmiert, nicht so wie Jesus. Und die Jünger sind mit ihrem Ehrgeiz so voll daneben gelegen. Und da ist Jesus am Reden über Grösse und so. Und da kommt der Johannes und dann kommt eben unser Text. Du, wir haben einen müssen zum Schweigen bringen und das geht nicht. Passt, oder? Und dann geht es weiter. Sie sind ja in Galiläa, also im Norden von Israel. Und sie kommt, Jesus weiss das, dass er nach Jerusalem geht. Gehen muss zum Sterben. Und dann geht das über die Hügellandschaft von Samaria, das ist der nächste Weg. Und er schickt Jünger voraus, um für die Übernachtung zu schauen. Das war so ein Mischvolk dort, die Samaritaner. Die Juden haben sie verachtet und darum haben sie auch ein Problem mit den Juden. Und wo die gehört haben, die sind auf dem Weg nach Jerusalem, nein, für solche haben wir keinen Platz. Und dann, wieder Johannes, zusammen mit dem Jakobus. Hey, vielleicht wie beim Elia dort auf dem Berg, Feuer soll doch die Seele doch fertig verbrannt werden. Super, oder? Wie können die Jünger Jesu sein? Menschen verfluchen, dass sie sterben. Wie bös können wir Menschen sein? Und wie viel Geduld muss Jesus haben mit seinen Leuten? Jesus hat ja eine völlig andere Art. Eine völlig andere Art. Und eigentlich hätte sie es ja sehen an Jesus. Er tut sich zum Beispiel eher so definieren, wie dort mal in der Bergpredigt, wo er sagt, glücklich, wirklich glücklich sind Menschen, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kind genannt werden. Das heisst, das sind die, die Gottes Art tragen. Das sind wirklich Kinder von Gott. Die, die das Gen von Gott tragen. Jesus ist Gottes Sohn. Er hat das so gelehrt und gelebt. Und die, die Frieden stiften, die sind die Art von Gott und tragen das in die Welt. Das sind die glücklichen Menschen. Die gehässigen, Johannes, wie du oder ihr, werden Größte sein und so. Die sind es nicht. Das haben die nicht gecheckt. Und auch später in der Gemeinde ist das so weitergegangen. Wir lesen zum Beispiel in Römer 12, Vers 18. Soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es braucht natürlich zwei für Frieden. Aber was an dir, was immer du machen kannst, was an dir liegt, kommt dir vielleicht jemand in den Sinn. Was du machen kannst, mach's. Zum Frieden stiften. Ein anderer Text, Römer 14, 19. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden dient. Ist das dein Leben? Ist die Beschreibung von deinem Leben? Das ist die Art von den Kindern von Gott. Die, die sein Wesen tragen. Oder 2. Korinther 13, 11. Lebt in Frieden miteinander, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Das gilt natürlich in der Gemeinde und in der Welt. Da ist Gott dabei. Da ist er wohl. Das ist seine Art. Nicht die Art von Johannes. Mit dem Eckig tun gegenüber einem anderen, der nicht mit ihnen ist. Oder sogar am Schluss noch, wenn sie verbrennen lassen im Feuer. Unser Auftrag ist also klar, Frieden zu stiften, überall. Das ist das. Jesus lebt in uns, wir gehen in die Welt, wir leben in der Gemeinde und wir leben in der Welt. Und Jesus lebt durch uns in dieser Situation. Und was macht er? Was macht Jesus? Er hat es gesagt, glücklich sind die, die Frieden stiften. Das ist unsere Berufung, das ist unser Gehen. Und ich denke, nie hat es mehr Möglichkeiten gegeben als heute. Passt, oder? Es geht also primär nicht darum, ob jetzt Corona eine schwache Grippe oder eine Katastrophe sei. Oder ob Masken etwas nützt oder nicht nützt. Oder ob die Jungen schuld sind oder die Alten schuld sind. Ob das Klima durch Menschen vor allem geschädigt werde oder ob das natürliche Bewegungen sind. Es geht zuerst darum, dass ich nicht immer recht habe. Es geht zuerst darum, dass ich nicht immer der Grösste bin, wie da bin ich. Und es geht darum, dass ich mit meiner Art nicht andere unter Druck setze, weil sie vielleicht anders denken. Es geht darum, zum Frieden zu stiften. Weil wir Gottes Art tragen. Nochmal, Kinder von Gott sind Kinder vom Frieden. Und wenn du anders unterwegs bist, dann passt etwas nicht. Streit ist teuflisch. Diabolos, Durcheinanderwerfer, ist sein Name. Und ich finde es katastrophal, wie er im Moment am Werk sein kann. Bringt alle gegeneinander auf. Wenn man nur Zeitungen und noch mehr in den Online-Zeitungen oder Medien Kommentarspalten liest, grässlich, ich mag das fast nicht mehr lesen oder hören. Der Diabolos tut sein Werk. Ich gehöre nicht dazu, ich stehe auf der anderen Seite. Das ist unsere Berufung. Ich will ein Mensch vom Frieden sein. Damit komme ich zum zweiten Punkt, das ist die zweite Hälfte. Gut sein trotz Differenzen. Ich bin fast sicher, dass die einen und anderen jetzt gedacht haben, aber der ist einseitig. Jesus redet ja auch ganz anders. Zum Beispiel hat ja Jesus auch gesagt, da in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Das ist eigentlich das Gegenteil, oder? Es war eine völlig andere Situation. Und da müssen wir halt schon hinschauen, in was für eine Situation Jesus geredet hat. Wenn es um falsche Leute und falsche Lehre gegangen ist, wo die Leute haben auf den falschen Weg bringen, hat Jesus gesagt, nein. Nur eins ist die Wahrheit von Gott, das ist der Weg mit Jesus. Und wenn Leute etwas anderes wollen, dann sind sie gegen ihn gewesen. Das geht nicht. Da war Jesus fadengrad. Das ist falsch. Gehört nicht zu mir. Oder ein anderer Text, wo es zum Frieden könnte etwas gesagt sein. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht oder Streit. Lukas 12, 51. Das kann es auch geben. In der Situation, zum Beispiel, wo jemand hätte gehindert werden, Jesus nachzufolgen. Vielleicht Angehörige, vielleicht Vater, Mutter oder Geschwister, gesagt, nein, folge Jesus nicht nach. Und Jesus hat gerufen. Dann hat Jesus gesagt, das kann Krach geben. Wenn du Prioritäten setzt, bei mir. Und das ist ja heute noch so. Wenn jemand mit Jesus sich auf den Weg macht, das muss nicht einmal in der muslimischen Welt sein, sondern es kann auch bei uns sein, dann kann Streit geben. Und dann müssen wir Streit in Kauf nehmen. Von daher ist ganz wichtig, dass solche Worte, die scheinbar widersprüchlich scheinen, aus der Situation angeschaut werden und so auch ganz verschiedene Bedeutungen bekommen und auch nötig sind, weil die Situation erfordert eine andere Aussage. So kann es sein, wenn wir die Bibel lesen, dass der Geist Gottes uns sagt, schau, das Wort, das sage ich dir jetzt, das gilt für dich. Und dann kann es eine andere Situation sein, an einem anderen Ort, wo er ein anderes Wort braucht, weil die Situation eine andere ist. Darum ist es so gut, dass wir hinschauen, wenn wir die Bibel lesen, wie ist denn das genau gesagt und genau gemeint. Und immer offen sein und sagen, du Geist Gottes, kannst auch Bibelwort brauchen, einmal das, weil die Situation so unterschiedlich ist, dass du mich führst und ich will deinem Wort folgen. Wir dürfen einen Fehler nicht machen, der viel gemacht wird, dass man dann sagt, man sagt es nicht so direkt, aber man macht es, dass man sagt, ja, die Bibel sagt ja beides. Das und vielleicht das. Recht gegensätzlich. Dann nehme ich das, was mir besser passt. Ja, das ist ja die Auswahl, oder? Und dann kann es dazu führen, dass ich mit, immer mit dem dieser Voreinstellung oder mit dieser gefärbten Brille die Bibel lesen. Zum Beispiel die einen sagen dann, ja Gott ist ein heiliger Gott, ein zorniger Gott, du musst Gottes Furcht haben und so weiter. Und sie lesen die Bibel nur mit dieser Brille. Und dann ist klar, dann gibt es so ein Gebäude und Gott ist ein furchtbarer Gott. Und die anderen sagen, nein, Gott ist so lieb, kannst nichts falsch machen. Gott hat alle Menschen gern. Er vergibt dir alles und so weiter. Gott ist ganz, ganz ein lieber Gott. Steht auch in der Bibel. Hat er recht? Und jetzt, schon haben wir zwei Gruppen, die streiten können. Und beide lesen die Bibel. Für mich ist der grösste Theologe der, der am meisten theologische Schrift in der Bibel geschrieben hat, der Apostel Paulus. Und ich möchte, dass wir mal miteinander den Text lesen. Er schließt sich da ein in 1. Korinther 13, 9 und 12. Da sagt er von sich, er schließt sich, wie gesagt, ein, unsere Erkenntnis ist nur bruchstückhaft. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. Das sagt der Paulus und der hat noch einiges geschrieben, oder? Wenn da vom Spiegel geredet ist, müssen wir wissen, von was das der Paulus redet. Ein Spiegel damals war nicht so geschliffen, wo man jedes Detail sieht, jedes Bibel und so. Sondern es war irgendein Spiegel und eine Scherbe, vielleicht von Glas oder Metall oder so. Recht trüb und unerkenntlich oft, was er gespiegelt hat. Wir kennen ja das eigentlich auch, zum Beispiel bei einer Strasseneinfahrt, wenn es so einen Weitwinkelspiegel hat, dann bin ich plötzlich so schlank, wie ich möchte sein. Oder wenn ich mich im Wasser spiegle, dann habe ich plötzlich ganz ein komisches Gesicht und so. Kennen wir, oder? Und so etwas waren die Spiegel damals. Gewisse Sachen hat man klar gesehen und andere Sachen waren trüb oder verzerrt. Und Paulus sagt, die Erkenntnis von Gott, Theologie, ist nur das. Ich sehe gewisse Sachen klar und andere nicht so. Und darum ist es ja nur intelligent, um auf die zu hören, die anders denken. Weil die sehen vielleicht anders klar und umgekehrt. Und da können wir lernen. Dann heisst es, auf andere Meinungen zu hören, ist eigentlich gratis Schulung. Wir können nur lernen. Ich habe mal Definition gehört, dumm ist der Mensch, der immer nur das denkt, was er schon immer gedacht hat. müssen wir vielleicht bei den Christen manchmal ein bisschen Fragen stellen. Den Mut haben, auf andere zu hören, anders einzunehmen, anders zu denken. Auch wenn es anders ist. Meinungen dürfen durchaus verschieden sein. Ich möchte ein Beispiel nehmen, das sehr beeindruckend ist. Scheinbar hat es das gegeben in der Gemeinde in Rom und auch in Korinth. Da ist es um das Götzenopferfleisch gegangen. Das ist ganz speziell, nicht ob vegetarisch oder nicht, das hat nicht mit dem nichts zu tun. Wo sie noch Jesus nicht gekannt haben, da haben sie den Götzendienst gedient. Und einer von dem Dienst war, dass sie Fleisch gegessen haben, das beim Schlachten rituell den Götzen geopfert worden ist. Und wer dann von dem Fleisch gegessen hat, der hat das als Götzendienst da. Jetzt sind Menschen zum Glauben gekommen, haben sich bekehrt, von diesen Götzen abgekehrt und sich Jesus zugewandt. Und die sagen, ich will mit diesen Götzen nichts mehr zu haben. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin total von dem weg. Und weil es auf dem Meer nicht immer klar war, ist jetzt das Götzenopferfleisch, das mal Götzen geopfert war, oder ist das normales Fleisch, das war nicht deklariert immer auf dem Meer, hat dann entschiedene Menschen gesagt, also ich kann auch leben ohne Fleisch. Also lieber, als dass ich wieder einen alten Götzendienst mache, dass ich da Jesus irgendwie etwas mache, was nicht stimmt, ich esse kein Fleisch mehr. Das war eine tiefste Gewissensfrage. Und aus Liebe zu Jesus haben sie gesagt, ich kann auf Fleisch verzichten. Dann mache ich sicher nichts falsch. Und die anderen haben gesagt, ja, aber Jesu Erlösung ist so gross, so stark, seine Vergebung dort am Kreuz, sein Sieg, er ist doch Sieger, er regiert, doch ist doch alles Quatsch mit diesen Götzen und so. Fleisch ist Fleisch, das ist es und dann geht das der Weg wie bei allen anderen Nahrungsmitteln. Das hat alles keine Bedeutung mehr. Und aus Liebe zu der Rettung, zu der Grösse von Jesus, haben sie gesagt, hey, gerade trotz, wir essen alles. Wir essen auch Fleisch. Ist alles ein Quatsch mit dem Götzenopferfleisch. Und so finden wir zwei Gruppen in der Gemeinde, die aus Liebe zu Jesus genau das Gegenteil machen. Verrückt, oder? Und was macht der Paulus? Er sagt, probiert nicht den anderen über den Tisch zu ziehen. Er sagt das viel zitierte Wort, jeder sei seiner Meinung gewiss. Jeder soll bei dem bleiben, seinem Gewissen, Jesus, der Liebe zu ihm verpflichtet bleiben und ja nicht wegen dem anderen etwas machen, was er als nicht richtig erkennt. Dann würde er sündigen gegen sein Gewissen. Jeder steht und fällt seinem Herr. Heute würde man natürlich sofort zwei Gemeinden gründen, eine mit Fleisch und eine ohne Fleisch. Und Paulus hat hier gesagt, ihr habt Platz in einer Gemeinde und achtet einander und liebt einander und ergänzt einander und lehrt voneinander. Nämlich Treue und Liebe zu Jesus. So dürfen also verschiedene Meinungen ruhig in einer Gemeinde bleiben und müssen auch gar nicht aufgehoben werden. Das ist natürlich im Zusammenleben manchmal schwierig. Beispiel. Jeder Mensch sucht Freiheit. Heute jetzt bei den Corona-Einschränkungen kommt ja das ganz stark zum Ausdruck. Man will frei sein, man will sich nicht einengen lassen oder etwas vorschreiben lassen. Wir Menschen haben Suche nach Freiheit. Und wenn ein Mensch da allein auf der Welt lebt, dann hat er die völlige Freiheit. Aber dummerweise lebt er nicht allein. Schon der Zweite, der nebenan ist, setzt Grenzen. Nämlich Grenzen auch von seiner Freiheit. Und wir sind nicht nur zwei, wir sind Tausende, Millionen, Milliarden. Und so muss eine Gesellschaft einen Weg finden, wie können wir zusammenleben. Und wir haben das Glück, in einer Demokratie zu leben, und gegen andere Stimmen, die sagen, wir haben die Diktatur. Wir leben in einer Demokratie, wo wir selber bestimmen können, wie wir zusammenleben wollen, mit den Gesetzen und allem. Aber das schränkt natürlich auch ein, das gibt Freiheit und gleichzeitig Grenzen. Und darum braucht es den Staat. Es braucht Regelungen. Oder nehmen wir jetzt einen Gottesdienst eben zu Corona-Zeiten. Da ist jemand, der von Herzen das Bedürfnis hat, wie es in den Psalmen und überall steht, Gott in der Gemeinde anzubeten und zu loben. Und nebenan sitzt jemand vielleicht aus einer Risikogruppe, der sagt, oh, die Aerosol, da habe ich Angst, da komme ich nicht gerne in die Gemeinde und so weiter. Ja, jetzt muss eine Leitung haben, die sagt, wie es funktioniert. Dann singen wir halt mit Maske oder irgendetwas. Kennen ist einfach frei. Und so müssen wir einfach Grenzen akzeptieren aus Liebe zum anderen. Aus der Einsicht heraus, dass nur so ein gutes Zusammenleben möglich wird. Und dass ich ganz bewusst sage, ich stelle jetzt eigene Bedürfnisse zurück zugunsten vom anderen. Und ich denke, so müssen wir auch die verschiedenen Streitpunkte in unserer Gesellschaft, auch in der Gemeinde oder wo auch immer, angehen und die so sehen. Ich kann zurückstehen aus Liebe zum anderen. Ich kann auf eigene Forderungen zurücktreten aus Liebe zum anderen. Und wenn wir als Christen das lehren, von Jesus, von seiner Art. Anders, weil Jesus mit seiner Art durch mich lebt und zu den Menschen kommt, dann wird das sehr auffallend sein in der heutigen Zeit. Dann wird die Zeit zu einer riesen Chance. Dann werden die Menschen plötzlich fragen, was sind das für Leute, die nicht einfach mit reinschlägt, wenn andere schon reinhacken, sondern plötzlich Frieden und Liebe verbreitet, weil Jesus durch mich zu ihnen kommt. Ich denke, das wird Menschen nachdenklich machen und offen auch zum Hinhören, wenn man von Jesus redet. Ich will abschliessen mit zwei Bibelworten. Das erste aus Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zur Ehre. Das ehrt Gott. Ist echt stark. Ist einfach nicht so, was sonst läuft. Es ist anders. Jesus ist auch nicht gekommen und sagt, was hast du für komische Ansichten? Was bist du für ein Typ? Was hast du für eine Lebensführung? Er hat uns angenommen, hat uns geliebt, hat uns vergeben, so wie wir gewesen sind. Und so nehmt doch einander an, ob das in der Gemeinde ist, oder ob das auch in unserer Gesellschaft ist. Das ist echt stark und ehrt Gott. Wenn du so ins Leben hineingehst, morgen, einfach anders. Nicht wie die Johannes und die, die in den Kommentarzeilen schreiben. Sondern als Mensch, der von Jesus geprägt ist. Und die nächste Stelle, die finde ich einfach total stark. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind nicht irgendetwas für etwas in die Welt geschickt, sondern zum Licht anzuziehen. Denk daran, wenn du morgen wieder diskutierst mit den Leuten. Bist du da, zum Licht anzuziehen? Nicht zum Dreihauen wie die Johannes und sagen, ja, und so weiter. Sondern den Leuten um mich herum, um uns herum, soll das Licht aufgehen, nämlich Jesus. Seine Art. Die sollen das sehen an mir. Glücklich sind die, die Frieden stiften. Ich wünsche euch viel Glück. Ist ja eigentlich schön, so ein Auftrag. Ja, ich habe wieder mal ganz schön mir selber predigt. Vreni weiss gut genug, wenn ich mich aufregen kann. aufregen, zum Beispiel ab denen, die gestern Zapperswil demonstriert haben. Aber genauso an unsinnigen Massnahmen, die wahrscheinlich nichts nützen. Über Menschen und Meinungen und Verschwörungstheorien und weiss was alles. Und ich merke, wenn ich mich sehr viel mit dieser Situation beschäftige. Und ich merke, wie es mir viel, viel besser tut. Ich würde mich mehr mit Gott, mit seinem Wort, mit seiner Sicht beschäftigen. Das wäre echt stark. Würde mich auch stark machen für das, was ich vorher gesagt habe. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe es auch noch nicht im Griff. Ich bin also ein bisschen so wie die Johannes. Aber ich will es lernen. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will es lernen. Wir wollen noch beten. Jesus, ist so schön. Der Auftrag, den du uns gegeben hast, in so einer gehässigen, schwierigen Zeit, wo wir auch so viel Böses erleben, einfach deine Art reinzutragen. So gut, so stark, so, ja, so hilfreich, auch zu den Menschen dein Wesen hintragen. Damit sie dich sehen in uns und letztlich auch zu dir finden. Hilf uns, von dir prägte Menschen zu sein. Wirkt das all die Früchte von deinem guten Geist, dass wir die zu den Leuten tragen, zu allen. Und so dein Licht leuchten lassen. Das ist wirklich gute Nachricht, das ist Evangelium, wo wir in die Welt tragen. Danke hast du uns berufen und so in diese Zeit und in diese Welt gestellt, um deinen Job zu machen.